Michael Servet, ein Porträt eines unbekannten Reformator oder von Akzeptanz und Verfolgung. Auf diesem Foto sehen Sie Michael Servet mit der Hand auf der Bibel, im Hintergrund eine besondere Szene, und zwar seine Verbrennung in der Stadt Genf. Zu Beginn möchte ich die Frage stellen, warum sind manche Reformatoren einfach unbekannt geblieben? Ich möchte hier den Begriff der gegenwärtigen Wahrheit einführen. Und zwar steht er so nicht in der Bibel, aber wenn wir uns die Bibel anschauen, dann gab es immer wieder eine spezielle Botschaft für eine besondere Zeit. Zum Beispiel, Noahs besondere Botschaft in seiner Zeit war, glaubt an das, was geschehen wird, glaubt an Gott, rettet euch in die Arche und ihr könnt verschont bleiben. Am Ende waren es nur Noah und seine Familie, insgesamt 8 Leute, die die Arche betraten. Wir haben eine gegenwärtige Wahrheit oder eine gegenwärtige Botschaft bei Jona, als er sich der Stadt Ninive nahen sollte und ihr Untergang verkündigen sollte. Die Endzeitgemeinde, das heißt wir, die letzte Generation vor der Wiederkunft Jesu, wir haben auch eine besondere Botschaft, und zwar das baldige Kommen des Herrn in den Wolken anzukündigen. Denn die Zeichen der Zeit zeigen, dass die Wiederkunft Jesu schon sehr, sehr nahe ist. Die gegenwärtige Wahrheit der Reformatoren, sagen wir im 15. und 16. Jahrhundert, war auf jeden Fall sola scriptura. Die katholische Kirche, wie auch heute noch, hat sich auf ihre Traditionen und auf ihre Kirchenväter berufen. Und damals musste endlich wieder diese Wahrheit an den Tag, nur die Bibel, kein Menschenwort, keine Tradition. Sola fide, sola gratia. Und was auch noch eine gegenwärtige Wahrheit der damaligen Zeit war, der Antichrist. Die wichtigsten und die meisten Reformatoren waren sich einig, das Papsttum ist die beschriebene antichristliche Macht, auch die Mutter der Huren aus Offenbarung, die die ganze Christenheit, die ganze Welt verführt, alle Kaufleute. Der Antichrist in Rom, das war ganz klar, das ist der Papst, so glaube ich das heute auch noch und viele andere Christen. Zurück zu Servet. Wann lebte er und wann lebten überhaupt die Reformatoren? Die Reformation geht einher mit einer besonderen Zeitepoche, und zwar der Renaissance, der Wiedergeburt. Man entdeckte wieder die Schriften aus der Antike, dann haben wir den Buchdruck von Gutenberg und eben in dieser Zeit der Renaissance fällt auch die Reformation. Michael Servet war adliger Herkunft, war Spanier, im Jahr 1511 geboren, also etwa 6 Jahre vor dem Thesenanschlag Luthers. Er war so etwas wie ein universaler Mensch der damaligen Zeit. Er war Mediziner, er war zwar kein studierter Theologe, aber er hat einige Bücher veröffentlicht, die ziemlich brisanten Inhalt hatten, für den er auch dann mit dem Leben bezahlen musste. Er war ein Verfechter der Toleranz und der Glaubensfreiheit. Denn er selbst hielt fest an der Erwachsenentaufe und er verwarf auch die Trinitätslehre, ein heidnisches Dogma von der katholischen Kirche übernommen. Er sah in ihr sogar einen dreiköpfigen Dämon. Durch solche Aussagen wurde er schon ziemlich jung, im Alter von 21, zum Staatsfeind Nummer 1. Gewiss gab es auch andere Ketzer, die man brennend gesucht hat, aber er war einer derjenigen, der wirklich für Tumult sorgte, denn mit seiner Verwerfung und seiner Argumentation gegen die Trinitätslehre war er, Feindbild Nummer 1 der Katholiken und auch leider der Protestanten, weil sie von Toleranz und Glaubensfreiheit auch noch nicht viel verstanden haben. Ein katholischer Theologe sagte bei dem Erscheinen des ersten Buches von Servet, als er 21 war, ich glaube, wir nähern uns dem Ende der Welt. Dem Reichstag ist ein Buch vorgelegt worden, das aus 7 Teilen besteht. Der Autor ist ein Spanier. Sie, die Theologen, sollen, wenn das Buch geprüft und vom Heiligen Stuhl verdammt ist, nach Spanien schreiben und verlangen, dass er verbrannt wird. Gleichzeitig soll Almodo di Spagna, das Bildnis des Ketzers, verbrannt werden. Diese deutschen Ketzer, Lutheraner oder Zwinglianer, sollen den Spanier, wo immer er sich aufhalten möge, strafen. Almodo di Spagna bedeutet, man hat diesen Mensch zwar nicht leiblich vor sich, verbrennt aber eine Puppe und symbolisiert damit, dass die Seele schon in der Hölle schmort. Man braucht nur noch den Leib und dann wird er auch noch nachträglich verbrannt. Warum ist Servet interessant? Es wurden viele besucht und verfolgt und auch verbrannt, aber Roland Bainton oder Bainton schreibt, Michael Servet erlitt das einzigartige Schicksal, von den Katholiken sinnbildlich und von den Protestanten tatsächlich verbrannt zu werden. Doch gewann sein Martyrium eine größere Bedeutung als jeder andere Märtyrertod seines Jahrhunderts. Denn es führte den Protestantismus dazu, das Toleranzproblem in gesteigertem Maße zu durchkämpfen. Sein erstes großes Werk hieß De Trinitatis Erroribus. Er schrieb in seinem Buch, Seht, wie herrlich Gott seinen Sohn hervorbrachte, den er als seinen eingeborenen Sohn zu zeugen beschlossen hatte. Hebe ich meine Augen auf zu ihm, der zu Rechten des Vaters im Himmel sitzt, dann zittere ich, wenn ich höre, dass du von ihm als dem menschlichen Wesen sprichst. Siehst du nicht, dass er es ist, der alle Dinge lenkt? Wolltest du nur emporschauen, dies allein genügt, dass er nicht nur Gottes Sohn genannt wird, sondern Gott und Herr der Welt. Ich trenne Christus nicht von Gott, ebenso wenig wie ich ein Wort trenne von demjenigen, der es ausspricht, oder einen Strahl von der Sonne. Denn Christus ist im Vater wie das Wort in demjenigen, der es ausspricht. Er und der Vater sind eins, wie Sonnenstrahl und Sonne ein Licht sind. Ein unfassbares Geheimnis ist es, dass Gott auf diese Weise mit dem Menschen vereinigt. Über den Heiligen Geist schrieb er, Er sendet seinen Geist zu uns und dieser Geist ist Gott selbst. Außer Gottes Geist in uns gibt es also keinen besonderen Heiligen Geist. Nach der Veröffentlichung dieses Buches formiert sich Widerstand gegen Servet. Es werden Briefe geschrieben, die ihn der Ketzerei beschuldigen. Man fordert seine Auslieferung oder wenigstens den Stopp der Verbreitung seiner Schrift. Nun, Michael Servet merkt, dass es gefährlich wird und er taucht unter falschem Namen unter und lebt fast 20 Jahre ein sehr aktives Leben, jedoch nicht im Rampenlicht der Reformation. Er studiert Medizin, entdeckt den kleinen Blutkreislauf, für den er heute noch geehrt wird, wie hier auf dem Foto zu sehen vor der Universität in Saragossa. Es waren angesehene und ruhige Jahre, denn als bekannter Arzt hat er viel mit Adligen zu tun gehabt, hat gut Geld verdient, lebte ein bequemes Leben, aber sein Gewissen quälte ihn, weil er musste sich tarnen. Im katholischen Frankreich durfte er seine Ansicht nicht preisgeben. Deswegen gibt er wieder ein Buch heraus, nach knapp 20 Jahren, mit dem Titel Christianismi Restitutio, die Wiederherstellung des christlichen Glaubens. Es war für ihn überhaupt schwer, jemand zu finden, der sein Buch druckt, denn man wusste, so eine Botschaft führt zur Verfolgung. Er fand schließlich zwei Hugenotten, die ihm heimlich das Buch setzten und druckten und auch 1000 Exemplare an die Bildungselite Europas verschickte. Die Sprache war Latein, das Englisch des Mittelalters. Kurz nach der Verbreitung dieser Schrift, etwa 2 Monate danach, wird er schon wieder per Todeserlass gesucht, wird sogar festgenommen, man entlarvte ihn unter seinem falschen Namen und setzte ihn ins Gefängnis. Von dort konnte er entkommen durch eine wundersame Aktion. Es war ein Wärter, der hatte eine kranke Tochter und Servet als Arzt gab ihm einen Rat, wie er sie heilen kann. Es muss wohl gewirkt haben. Der Wärter ließ des Nachts eine Tür auf und Servet konnte entkommen. Calvin und Servet. Ein besonderes Schicksal. Servet hatte einen langen Briefwechsel mit Calvin. Calvin bedrohte Servet sogar mit dem Leben und sagte, Servet hat mir vor kurzem geschrieben und seinem Brief einen dicken Band seiner wahnwitzigen Lehren beigefügt. Mit der aufgeblasenen Prahlerei, ich werde darin Dinge zum Staunen, ja Unerhörtes zu entdecken haben. Wenn es mir zusagt, will er nach Genf kommen. Doch ich garantiere für nichts, denn kommt er wirklich hierher. So lasse ich ihn, wenn mein Einfluss etwas bewirkt, nicht wieder lebendig fortziehen. Nun trotzdem begibt sich Servet wieder nach Genf auf der Flucht, wohl in der Hoffnung, dass er dort doch irgendwie offene Ohren findet und überleben kann, ein Asyl findet. Servet wird in einem Gottesdienst erkannt und eingesperrt. Es folgen Verhöre mit Calvin und der Staatsanwaltschaft. Der Fall sorgte wirklich für Aufsehen in Genf und in der ganzen Schweiz und sogar Europa. Calvin wollte noch, dass er durch Schwert getötet wird, aber das Gutachten der Schweizer Städte führte dann zum Todesurteil durch Verbrennung. Nun, was lehrt uns die Geschichte von Servet? Es gibt unbequeme Wahrheiten, die wir von beiden Seiten studieren sollten. Auch wenn Traditionen fest verwurzelt sind, auch in unseren eigenen Vorstellungen, sollten wir sie hier und da hinterfragen und nicht nur von Befürwortern unserer eigenen Ansicht Material studieren und sichten, sondern auch von Gegnern. Das ist nicht immer ratsam, das ist klar, aber bei spekulativen Lehren wie der Trinitätslehre, die nach ihrem Wortlaut gar nicht in der Bibel zu finden ist, lohnt es sich durchaus, auch die Fakten der Gegner dieser Doktrine anzusehen. Und was wohl das Wichtigste ist, Servet hat immer aufgerufen, bleibt doch beim Wortlaut der Bibel. Wörter wie Trinität, Dreieinigkeit, Homoousos, er sagt, lasst solche Worte und bleibt bei der Bibel, bei Vater und Sohn. Und wenn sie vom Heiligen Geist spricht, dann spricht sie vom Heiligen Geist, aber bestimmt nicht als eigenständige Identität, als dritte Person einer Trinität. Möge Gott euch segnen, wenn ihr studiert und auch das Leben einiger unbekannten Reformatoren anschaut.